بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا قمت من الله سنسكلار نفول نسكيدين الله زيقن هاي البمهات سشكات نقفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللي بقى شفستة بلتس مالها بمذية البيزن نسبة بمزشت سنتن ونتغشت الطحاوية بها بمبلتس مال uns mit dem 130. Satz beschäftigt. Beim 130. Satz sind wir stehen geblieben und er lautete, der Imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala sagte, wir bezeichnen niemanden, der in Richtung Ka'ba betet, als Kafir, solange er nicht eine Sünde für halal erklärt. Und da haben wir gesagt, schauen wir uns auch den 131. Satz gleich dazu an, in dem es nämlich heißt, wir sagen nicht, den Gläubigen schadet eine erworbene Sünde nicht. Und dieser zweite Satz, haben wir gesagt, ist deshalb wichtig, damit wir verstehen, von welcher Art Sünden der Imam rahimahullah ta'ala spricht. Und wir haben gesagt, dass es um Sünden geht, die kein Abfall vom Glauben darstellen, keinen großen Kufr darstellen. Und der Beweis dafür ist, oder der Hinweis darauf ist eben der 131. Satz. Denn im 130. Satz spricht er sich von dem Madhab der Khawarij los, und beim 131. Satz spricht er sich vom Madhab der Murji'a los. Und sie waren genau für diese Thematik bekannt. Die ersten sagten, durch eine große Sünde fällt man vom Glauben ab. Und die zweiten sagten, durch eine große Sünde bleibt der Iman genauso stark, wie er auch vorher war. Und diese beiden Extreme, oder wir befinden uns als Ahlus-Sunnah Jama'ah, möge Allah zu ihnen gehören lassen, in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Vielleicht ist der schwerwiegendste Fehler, den man in diesem Zusammenhang mit dem Thema des Takfir machen kann, ist, dass derjenige, der mit dieser Thematik übertreibt, Taten als Kufr bezeichnet, die weder von Allah noch von seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam als solche bezeichnet wurden, sondern er bezeichnet sie aufgrund seiner Logik. Und hier müssen wir aufpassen, das Urteil des Takfir ist Tawqifi, und das bedeutet, dass es fest vorgeschrieben ist. Also es gibt hier keine Möglichkeit, aufgrund deiner Intelligenz drauf zu kommen, was bei Allah subhanahu wa ta'ala einen Abfall vom Glauben darstellt und was nicht. Deswegen sind Aussagen wie zum Beispiel eine Person, die so und so viele Menschen getötet hat, das kann kein Muslim sein. Das sind eher emotionale Aussagen oder Aussagen, die man vielleicht als Form einer Ermahnung sagt. Wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man rashana falaysa minna, dass wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Solche Aussagen macht man als Ermahnung. Aber es bedeutet nicht wortwörtlich, dass diese Person, die sowas gemacht hat, vom Glauben abgefallen ist. Und wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, dass das Urteil, was Iman ist und was Kufr ist, was Allah azza wa jalla liebt und was er verabscheut, ist fest vorgeschrieben. Wir orientieren uns dabei an den Offenbarungsaussagen. Auf der anderen Seite haben wir zahlreiche Aussagen im Koran al-Karim oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der gesagt wird, sinngemäß, wer das und das tut, ist Kafir. Oder Kafir, das heißt, ist Kafir geworden oder hat Kufr begangen. Wie dem auch sei, diese Aussagen sind vorhanden. Und dementsprechend sagen das auch die Ulama, rahimahullah ta'ala. Einfaches Beispiel, wenn jemand etwas getan hat,
weswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden verflucht hat, dann dürfen wir sagen, wer das und das tut, ist bei Allah verflucht. Ja. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas als Kufr bezeichnet hat, dann dürfen wir sagen, wer das und das tut, ist Kafir. Als Beispiel dafür haben wir auch erwähnt die Sache mit unserem Glauben an den edlen Koran Karim, beziehungsweise unserem Glauben an die Worte Allahs allgemein. Und deswegen sagte Al-Imam Abu Yusuf, rahimahullah ta'ala, ich habe mit Abu Hanifa eine Zeit lang diskutiert, bis wir zum Entschluss gekommen sind, oder bis, das Wort wird scheiße, bis seine Meinung die gleiche war wie meine Meinung. Und zwar, dass derjenige, der sagt, der Koran sei erschaffen, Kafir ist. Und diese Aussage, es ist wieder ein weiteres Beispiel, dass man sagt, wer sagt, der Koran Karim ist eine Schöpfung Allahs Azza wa Jal, ist ungläubig. Oder wer sagt, es gibt kein Gebet im Islam, der ist ungläubig. Oder wer sagt, Alkohol ist erlaubt zu trinken, ist ungläubig. Und so weiter. Diese Aussagen, so pauschal, darf man sagen und haben die Gelehrten auch gesagt. Und der entscheidende Punkt ist nicht dieser, sondern der entscheidende Punkt ist, das jetzt zu übertragen auf eine konkrete Person. Und deswegen sagte der Imam Ibn Abd al-Aziz rahimahullah ta'ala in der Erläuterung, sagte, was wichtig ist, sagt es auf Arabisch, وَأَمَّا الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ. Und was eine konkrete Person angeht, إِذَا قِيلَ هَلْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ وَأَنَّهُ كَافِرٌ فَهَذَا لَا نَشْهَدُ عَلَيْهِ إِلَّا بِأَمْرٍ تَجُوزُ مَعَهُ الشَّهَادَةَ. Er sagte, was eine konkrete Person angeht, wenn gesagt würde, das heißt, wenn man uns fragen würde, bezeugst du, dass diese Person zu den Menschen gehört, denen Allah angedroht hat und dass er ungläubig ist? Dann sagt er als Antwort, rahimahullah, was diese Sache angeht, so bezeugen wir solch eine Angelegenheit nur, wenn man für so etwas ein Zeugnis auch wirklich ablegen darf. Wenn man für so etwas auch wirklich ein Zeugnis ablegen darf. Weil das Zeugnis ablegen, worauf weist der Imam hin, rahimahullah ta'ala, zu bezeugen, auf Arabisch, ashadu, bedeutet etwas mit Gewissheit zu wissen. Etwas mit Gewissheit zu wissen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als einmal gefragt worden ist, was soll man bezeugen? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, siehst du die Sonne? Dann sagte er, so etwas sollst du bezeugen. So etwas sollst du bezeugen. Das heißt, eine Sache, die so klar ist wie die Sonne. Du sollst bezeugen, dass das die Sonne ist, die du vor dir siehst. Okay? Alles andere, was eben unsicher ist, was unklar ist, lass die Finger davon weg. Und deswegen sagte er, was eine konkrete Person angeht, ein Zeugnis für eine oder gegen eine konkrete Person abzulegen, das darf man nur, wenn man auch ein Zeugnis wirklich ablegen darf. Ja, und die Gelehrten, die wissen, was sie meinen. Und gemeint ist das, was ich gerade eben erklärt habe. Wallahu a'lam. Denn es geht hier, denn er sagte, rahimahullah ta'ala, فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ يَشْهَدَ أَوْ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ وَلَا يَرْحَمُهُ بَلْ يُخَلِّدُهُ فِي النَّارِ. Er sagt, es gehört zur größten Ungerechtigkeit einem Menschen gegenüber, dass man gegen ihn bezeugt, dass Allah ihm nicht vergeben wird und dass Allah ihn nicht in seine Barmherzigkeit einlassen wird, sondern vielmehr für ewig in dem Höllenfeuer lassen wird. فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ فَإِنَّ هَذَا حَكَمَ فَإِنَّ هَذَا حُكْمَ الْكَافِرِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Denn dies ist ein Zeugnis über diesen ungläubigen Menschen nach seinem Tod. Und dann erwähnt er, rahimahullah ta'ala, eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sparen wir uns den arabischen Wortlaut, aber das ist eben die entscheidende Sache. Wer diesen Hadith verstanden hat, ist bei dieser Thematik vorsichtig, übervorsichtig und sagt, ich halte mich bei manchen Sachen lieber zurück, statt dass ich mich zu weit aus dem Fenster wage. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhum berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gab zwei Leute unter den Kindern Israels, die genau das Gegenteil voneinander waren. Der eine von beiden pflegte zu sündigen, der andere gab sich beim Gottesdienst Mühe. Der sich Bemühende sagte immer zum anderen, wenn er ihn sündigen sah, hör auf damit. Eines Tages sah er ihn sündigen und sprach zu ihm wie immer, hör auf damit. Er sagte daraufhin, lass mich mit meinem Herrn allein. Bist du etwa als Wächter über mich gesandt worden? Da sprach er, das heißt der Gläubige, der sich im Gottesdienst Mühe gab, bei Allah, Allah wird dir niemals vergeben. Oder er sagte, Allah wird dich nicht in den Paradiesgarten eingehen lassen. Daraufhin rief Allah subhanahu wa ta'ala ihre beiden Seelen ab und sie versammelten sich beim Herrn der Welten. Er sprach zu dem sich Bemühenden, hattest du über mich Bescheid gewusst? Das heißt, hast du über mich gewusst, dass ich ihm vergeben oder nicht vergeben werde? Beziehungsweise, dass ich ihm nicht vergeben werde und dir vergeben werde? Hast du über mich Bescheid gewusst? Oder verfügst du über das, was in meiner Hand ist? Bist du derjenige, der das Paradies öffnet für die Menschen und die Höllenfeuer öffnet? Oder hast du Macht über meinen Besitz? Und zum Sündiger sprach er, geh und betritt den Paradiesgarten durch meine Gnade. Und zum anderen sprach er, bringt ihn in die Hölle. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, er hat nur ein Wort gesprochen, durch das er sein Dies und Jenseits vernichtet hat. Und das ist dieser Satz bei Allah, Allah wird dir niemals vergeben. In diesem edlen Hadith, natürlich die Bedeutung ist mehr als offensichtlich, aber findet sich ein schöner Hinweis darauf, dass wir alle auf die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal hoffen müssen. Und dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, ins Paradies eingehen zu dürfen. Denn dieser eine war ein Sünder, hat praktisch keine guten Taten vorzuweisen. Also hat nichts Besonderes vorzuweisen. Ja. Und Allah sagte, tritt in den Paradiesgarten durch meine Gnade, durch meine Rahma. Und der andere, der viele Gebete vorzuweisen hat und viel Fasten vorzuweisen hat und viele Gottesdienste vorzuweisen hat, ihn hat das nicht dazu gebracht, oder das war nicht der Anlass dafür, dass Allah sich seiner erbarmt hat, sondern im Gegenteil, er hat seine guten Taten durch ein einziges Wort zerstört. Und deswegen, stellt euch mal vor, dass dieser Mensch hat über einen einzigen Menschen gesagt, dass er ungläubig ist, quasi. Weil letztendlich, Allah wird dir niemals verzeihen. Es gibt nur eine Person, der Allah niemals verzeiht. Das ist der ungläubige Mensch, oder? Ich stell dir mal vor, er hätte das nicht nur mit einer Person gemacht, sondern mit einer zweiten Person gemacht. Was willst du noch? Ja, es gibt, oh Gott bewahre, in der Hölle gibt es Stufen. Okay? Und dann, wenn man das nicht mit zwei macht, sondern mit drei, mit vier und dann auch noch das pauschalisiert oder das Extremste überhaupt, wie zum Beispiel die Jama'at Takfir, die gesagt haben, über Jahrhunderte hinweg gab es gar keine Muslime. Wir sind die einzige Gemeinschaft, die wahre Gläubigen sind. Das heißt, es gibt immer eine Steigerung im Kufr und im Irrgang, möge Allah sich uns davor schützen, bewahren. Und die Lösung ist ja nicht schwierig. Die Lösung ist ja nicht schwierig. Der Prophet sagt das sallallahu alaihi wa sallam schon vor 1400 Jahren, wer man könnte übersetzen, wer mir verspricht, auf das zu achten, was sich zwischen seinen Oberschenkeln und zwischen seinen Kieferknochen befindet, dem garantiere ich das Paradies. Okay? Oder wortwörtlich, wer mir das garantiert, was zwischen seinen Oberschenkeln ist und was zwischen seinen Kieferknochen ist, dem garantiere ich das Paradies. In anderen Worten, oder in einem anderen Ausspruch sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweige. Mehr war nicht verlangt. Das ist einfach, dass du nichts sagst. Umso schader, um das zu sagen, ein Komparativ gibt, ja, umso schader ist es, dass man seine guten Taten vergeudet wegen anderer Menschen. Und der Imam sagt, rahimahullah ta'ala, hier, der Grund, warum es eben so problematisch ist, über eine Person zu urteilen, dass sie den Glauben verlassen hat, weil es eben Menschen gibt, die Sachen tun, die falsch sind, aber aufgrund eines Ijtihad, wie wir letztes Mal gesagt haben, oder aufgrund einfach eines Fehlers, ja, eines Fehlers, denkt an den Menschen, der nicht unterscheiden konnte zwischen dem einen Getränk und dem anderen Getränk, dass Fehler passieren, oder anderweitig. Insofern, wir haben auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, das Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne jetzt zu sehr auszuschweifen, aber das Beispiel von Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib radiallahu ta'ala anhu, der etwas gemacht hat, als er wusste, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhat, Makka einzunehmen, hat er den Götzendiener in Makka einen Brief geschrieben und sie vorgewarnt. Stell dir mal vor. Und das ist, was einen schlimmeren Hochverrat kann man sich nicht vorstellen, der Geschichte der Menschheit. Ja. Aber Hatib radiallahu anhu hat eine gute Tat, die so viel wiegt bei Allah azza wa jalla, dass Allah ihm die Sünde verziehen hat. Und welche Sünde ist das? Welche gute Tat ist das? Und zwar, dass er bei der Schlacht von Badr dabei gewesen ist. Auf der Seite des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Insofern ist das auch ein wichtiger Punkt. Und deswegen sagte sogar der Imam hier, in der Erläuterung sagt er, es kann sein, dass jemand aufgrund gewaltiger Taten, die er gemacht hat, dass Allah ihm deswegen seine Sünden vergibt. Auch wenn die Sünde noch so gefährlich ist. Ja? Und er beruft sich hierbei auf den Mann, der im Sterben lag, über den es der Prophet auch berichtet hat, der im Sterben lag, der es berichtet bei Bukhari bei Muslim, der dann zu seinen Kindern gesagt hat, wenn ich gestorben bin, dann verbrennt mich bitte, äschert mich bitte ein. Denn wenn Allah dazu imstande ist, mich zum Leben aufzuerwecken, dann wird er mich auf eine Art und Weise quälen, auf die er niemanden sonst quält. Und ihr kennt das Ende der Geschichte. Insofern hat er gesagt, diese Furcht, diese Ehrfurcht, die er gehabt hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, war Grund dafür, dass Allah ihm diesen Zweifel an seine Allmacht vergeben hat. Und zusammengefasst kann man sagen, dass, wie wir gesagt haben, nicht jeder Sünder ist, nicht jeder, der eine Sünde begeht, ist ein Sünder. Nicht jeder, der eine Sünde begeht, ist ein Sünder. Warum? Weil es eben Bedingungen gibt, die erfüllt sein müssen. Denkt einfach an das einfachste Beispiel, das Beispiel mit dem Alter zum Beispiel. Ja? Ein Kind, das eine Sünde begeht, ist kein Sünder. Warum? Weil es eben noch nicht schuldfähig war. Oder die Unwissenheit. Unwissenheit ist einer der entscheidendsten und wichtigsten Entschuldigungsgründe. Insofern haben wir hier auf der einen Seite Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor wir jemanden als Sünder verurteilen. Und auf der anderen Seite, wenn man den Spieß umdreht, sagt man, es gibt Mawani', das heißt Hinderungsgründe dafür, dass man jemanden als Ungläubig oder als Sünder bezeichnet. Was wäre da ein klassisches Beispiel dafür aus dem Koran Karim? Und zwar eine Person, die ist zwar schuldfähig, ja, das heißt also, sie ist baligh und aqil, die ist islamisch erwachsen und geistig gesund, aber sie tut eine Sünde unter Zwang. Sie begeht eine Sünde unter Zwang. Okay? Und diese Person bezeichnen wir nicht als Sünder. Selbst wenn die Aussage Kufr war, wie Allah im Surat al-Nahl uns mitgeteilt hat. Oder auch im Surat al-Nahl das Beispiel des Schweinefleischessens in der Notlage. Ja. Da sind eigentlich die Voraussetzungen sind alle erfüllt. Der weiß, dass es haram ist. Okay. der ist schuldfähig und so weiter. Und zusammengefasst, aber trotzdem, es gibt hier einen Grund, weswegen wir ihn trotzdem nicht als Sünder bezeichnen, und das ist eben in diesem Fall die Notlage. Die Notlage. Und das Ganze läuft letztendlich auf ein wichtiges Thema hinaus. Dieses Thema lautet, die Frage lautet, wer ist denn imstande dazu, jemanden als Ungläubigen zu bezeichnen oder als Abtrünnigen? Und das ist aufgrund der Komplexität des Themas nur der Gelehrte. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil wenn du zum Beispiel recherchierst, und das werden wir jetzt gleich ein bisschen auch machen, da kommt die entscheidende Frage ist, wenn wir einen Text haben aus dem Koran, das ist von des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und da wird eine Tat als Kufr bezeichnet, dann fragen wir uns, ist damit der Kufr gemeint, durch den man vom Islam abfällt, das heißt der große Kufr gemeint, oder der kleine Kufr? Weil diese Unterscheidung, die gibt es auf jeden Fall. Nur die Frage ist, wann ist was gemeint? Und dieses Thema ist komplex und es gibt keine ABC-Regel. Es gibt zwar Hinweise, es gibt allgemeine Regeln, wie man das unterscheiden kann, richtig. Aber im konkreten Fall muss man sich stark mit der Materie beschäftigen und auch ähnliche Texte in Betracht ziehen, um zu einem richtigen Urteil in einem bestimmten Thema zu kommen. Schauen wir uns mal ein paar Texte an. Ein Beispiel. Also das sind jetzt alles Texte, in denen jemand quasi als Kafir bezeichnet wird. Aber die Frage ist immer, ist damit eine schwere Sünde gemeint oder tatsächlich der Abfall vom Glauben? Okay. Wir haben ein Beispiel aus dem Koran al-Karim. Allah Azza wa Jalla sagte in Surat al-Ma'idah, Ayah 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sinngemäß übersetzt, wer nicht urteilt nach dem, was Allah herabgesandt hat, jene sind die Ungläubigen. Das ist ein Beispiel aus dem Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala hatte diese Person quasi als ungläubigen Menschen bezeichnet. Okay? Und die Frage ist aber jetzt, wie versteht Ahl-Sunnah al-Jama'ah diese Ayah? Und wenn wir zum Beispiel im Tafsir schauen, sagt Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dass nur die Khawarij sich an die offensichtliche Bedeutung dieser Ayah halten. Oder auch andere Gelehrte, wie Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, er sagte, وَقَدْ ضَلَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ. Das heißt, es gibt eine Gruppe unter den Ahlul Bid'a, die in die Irre gegangen ist, weil sie sich an die offensichtliche Bedeutung mancher Ayat gehalten haben, wie zum Beispiel diese Ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. Und auch Abu Hayyan al-Andalusi und auch Ibn Hazm al-Zahiri, rahimahullah, bei Ibn Hazm ist es umso witziger, weil er selbst bekannt war, al-Zahiri, dafür, dass er sich an die Zahir-Bedeutung gehalten hat. Aber dass hier mit immer, und das ist ein entscheidender Punkt, also nicht manchmal, sondern dass hier mit immer gemeint ist, dass jeder, der sich, der nicht urteilt nach dem, was Allah abgenannt hat, sofort vom Glauben abfällt, das ist die Ansicht der Khawarij. Ansonsten, wir haben die Unterscheidungen, wir haben mehr Unterscheidungen und werden auch gleich sagen, was der Imam rahimahullah hier dazu zu sagen hat. Aber jeder von uns weiß ja, dass es welcher Mensch macht keine Fehler? Das wäre eine Katastrophe. Also wer würde in den Richterberuf gehen, wenn er durch ein Fehlurteil gleich aus dem Glauben rausgefallen ist? Ja? Insofern ist das ja auch nicht hiermit gemeint, aus mehreren Gründen. Aber ausführlicher haben wir das mal erwähnt, als wir über das Thema Khawarij in einem Seminar gesprochen haben. Die Unterrichte sind auch online zur Verfügung, kann man sich anhören. Aber hier heißt es Al-Kafirun, die Ungläubigen, und dennoch ist es nicht immer der große Abfall vom Glauben, obwohl es mit bestimmtem Artikel dasteht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, Sibabul Muslimi Fusuq wa Qitaluhu Kufr. Einen Muslim zu beleidigen, ist eine Form von Frevel. Und ihn zu bekämpfen, ist Kufr. und ihn zu bekämpfen, ist Kufr. Das merken wir uns. Das heißt, das Töten hat er als Kufr bezeichnet. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Kehrt nach mir, das heißt nach meinem Ableben, nicht als Ungläubige zurück, indem die einen von euch die anderen töten oder wortwörtlich, indem die einen von euch auf die Nacken der anderen schlagen. Auch hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie als Ungläubige bezeichnet, wenn sie das tun. Kuffar. Kuffar ist der Plural von Kafir. In der anderen, das reicht. Das heißt, in diesem Fall hat er sallallahu alaihi wasallam das Töten als Kuffar bezeichnet. Und trotzdem wissen eigentlich, denke ich mal, die meisten Muslime, dass Mord eine schwere Sünde ist, aber er keinen Abfall vom Glauben darstellt. Und die Frage ist, warum? Die Frage ist, warum? Normalerweise würde der Text ja dafür sprechen. Ja? Und die Antwort lautet, weil es eben Hinweise gibt aus anderen Texten, außerhalb dieses Satzes, den wir jetzt hier uns angeschaut haben, manchmal auch innerhalb des Satzes, die eben darauf hinweisen, dass es kein Abfall vom Glauben ist. Und hier kommen wir zu der Problematik. Wenn du nur einen Text anschaust, nur diesen einen Hadith betrachtest, wie willst du zum richtigen Urteil kommen? Denn Allah Azza wa Jal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Ausspruch gesagt, hat aber auch andere Sachen gesagt. Und deswegen musst du zu einem Thema erstmal alle Hadithe sammeln, bevor du ein gerechtes Urteil fällen kannst. Geht nicht anders. Und bei dieser Thematik mit dem Mord zum Beispiel, ein Hinweis befindet sich im Koran Karim, als Allah subhanahu wa ta'ala über die Wiedervergeltung gesprochen hat, hat er gesagt, hat er gesagt, فَمِنْ عُفْيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعًا بِالْمَعْرُفِ. Das heißt also, wem von seinem Bruder etwas vergeben wird, der soll dieser guten Tat Folge leisten, sinngemäß. Also soll das annehmen. Gemeint ist, Sie wissen, im Islam gibt es Wiedervergeltung. Aber wenn jetzt dein Bruder dir, wenn dein Bruder dir verzeiht, das heißt, er hätte eigentlich das Recht darauf, sich an dir zu rächen. Ja? Aber er verzeiht dir. Und da haben wir schon die Antwort. Warum? Weil er hat ihn als seinen Bruder bezeichnet hat. Wenn er ungläubig wäre, wenn der Mörder ungläubig wäre, dann hätte Allah Azza wa Jal nicht den anderen als seinen Bruder bezeichnet. Okay? Weil es geht hier um die Geschwisterschaft des Glaubens. Um die Geschwisterlichkeit im Glauben. Und nicht in der Menschlichkeit, weil die ist ja nichts Besonderes, sage ich mal. Also schon was Gutes, aber sie ist nicht so jetzt wie die Geschwister im Glauben. Eine andere Sache ist der folgende Hadith. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, dass die meisten Höllenbewohner Frauen sind. Und dann sagte er auch den Grund. Er sagte, bikufrihin. Das heißt, aufgrund ihres Kufr. Und dann fragten die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt die Sahabiyat, ja, die fragten, o Gesandter Allahs, yakfurna billah, das heißt, diese Frauen, haben sie Kufr Allah gegenüber? Dann sagte sie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, yakfurna al-Ashir, sie haben dem Ashir gegenüber Kufr. Und der Ashir ist der Ehemann. Und von Ashara, es ist mit dem man zusammenlebt, der Lebensgefährte quasi, ja, in dem man zusammen, gemeint ist der Ehemann. Das heißt, sie sind ihm gegenüber, weil er, und dann sagt er als Beispiel, dass ein Mann, dass es eben öfter geschieht, dass ein Mann, selbst wenn er Zeit seines Lebens Gutes für seine Frau tut, kann es sein, dass sie trotzdem sagt, ich habe von dir niemals etwas Gutes gesehen, wenn er einfach einmal einen Fehler macht. Und das ist eine Form von Kufr. Warum? Weil wir wissen, dass Kufr im Arabischen auch Undankbarkeit bedeutet. Okay. So, also auch hier sehen wir, das war jetzt ein Beispiel, bei dem sich dieser Hinweis innerhalb des Textes befindet. Manchmal befindet sich außerhalb des Textes, wie im Beispiel von Mord. manchmal befindet sich innerhalb des Textes wie in diesem Beispiel. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an, das wir jetzt selbst lösen können. Jeder kann sich das in seinem Kopf alleine lösen, inshallah. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Bukhari bei Muslim: وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرْ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. Wenn jemand zu seinem Bruder sagt, du Ungläubiger, dann, ja, wortwörtlich lässt es sich auf einen von beiden nieder. Dann lässt es sich auf einen von beiden nieder. Was man daraus verstehen könnte, ist, dass eben derjenige, der das gesagt hat, zu Unrecht, der einen Muslim zu Unrecht als Kafir bezeichnet hat, dass er dadurch vom Glauben abfällt. Weil das trifft auf einen von beiden zu. Okay? Aber, wie manche Ulama rahimahullah darauf hingewiesen haben, die Tatsache auch hier im Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn als seinen Bruder bezeichnet hat, weist darauf hin, dass es eben nicht der Abfall vom Glauben bedeutet. Auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khisla, minhunna kanat fihi khislatun min an-nifaq, hatta yada'aha. Idha haddatha kadaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajar. Es gibt vier Eigenschaften, die, wenn sie sich in einem Menschen befinden, ist er ein Heuchler durch und durch. Und wenn sich in ihm nur eine Eigenschaft davon befindet, befindet sich in ihm nur eine Eigenschaft der Heuchelei, bis er sie wieder unterlässt. Wenn er redet, dann lügt er. Und wenn er verspricht, dann bricht er sein Versprechen. Und wenn er einen Vertrag eingeht, dann bricht er ihn hinterhältig. Und wenn er sich streitet, wird er unverschämt. Ein weiterer Hadith. Also diesem Hadith ist die offensichtliche Bedeutung was? Dass er eben ein Heuchler ist durch und durch. Obwohl er hier weder Allah verleugnet, noch seinen Gesandten, noch die Bücher, noch die Propheten und so weiter. Ein weiterer wichtiger Hadith. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa at-taubatu ma'rudatun ba'd. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Während man Zina begeht, ist man kein Gläubiger. Und während man stiehlt, ist man kein Gläubiger. Und während man Wein trinkt, ist man kein Gläubiger. Auch hier ist die offensichtliche Bedeutung was? Dass er ihm, das sind natürlich die idealen Hadithe für die Khawarij. Also die halten sich an diese Hadithe fest. Die Ahlus Sunnah al-Jama'a verniedlichen diese Hadithe nicht, sondern sie nehmen sie zum Ansporn, weder zu stehlen, noch Zina zu begehen, noch Alkohol zu trinken. Aber eben den Abfall vom Glauben, das ist eine andere Kategorie. Und dementsprechend haben auch die meisten Gelehrten den folgenden Hadith verstanden: Bain al-Muslimi wa bain al-Kufri tarkus sara. Das heißt, zwischen einem Muslim und dem Unglauben ist nur die Unterlassung des Gebetes. Eine weitere Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Thintani fi ummati huma kufr, at-ta'nu fi an-nasab wa an-niyahatu 'ala al-mayyit. Es gibt zwei Dinge, die sich in meiner Umma befinden, die Kufr sind: die Abstammung zu kritisieren und das ist ein deutscher Begriff, das nicht ein, aber gemeint ist das übertriebene Weinen für einen Verstorbenen, Schluchzen und so, dass man was eine Form von, was eine große Sünde darstellt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese beiden Sünden als Kufr bezeichnet, als Unglauben bezeichnet. Insofern, wie gesagt haben, die Beispiele, die wir hier erwähnt haben, fast alle sind normalerweise kein Abfall vom Glauben. Aber dennoch denkt man das, wenn man den Text liest. Und die Antwort lautet, weil es eben andere Textbeweise gibt, die einen sogenannten Sarif beinhalten. Der Sarif ist eben der Textbeweis, der darauf hinweist, dass nicht das gemeint ist, was man eigentlich denkt, sondern etwas anderes damit gemeint ist. Und hiernach unter der Ahle Sunnah Jama'a rahimahullah ta'ala, die sich ja darüber einig sind, dass man durch eine große Sünde wie Alkohol trinken und Zins nehmen geben nicht vom Glauben abfällt, sind sie sich darüber einig. Ein anderes Thema hat zur Uneinigkeit geführt, aber der Imam sagt, rahimahullah ta'ala, daraus ergibt sich kein Unheil, kein Fassad. Und zwar, die Frage ist, nachdem wir gesehen haben, dass Sünden unterschiedlich stark sind, die Frage ist, kann man den Kufr in großen und kleinen Kufr einteilen? Und kann man den Iman auf verschiedene Stufen, in verschiedene Kategorien der Stärke nach einteilen? Diese Thematik hängt davon ab, wie man den Iman definiert hat. Die meisten Ulama, rahimahullah ta'ala, haben den Iman definiert, eben nicht nur so wie entsprechend dem, was man im Herzen verinnerlicht hat, was man im Herzen glaubt, der sogenannte Tasdiq, ja, sondern auch, was man sagt und was man tut. Und ihr wisst ja, dass man tut mal mehr Gutes und mal weniger Gutes. Also muss der Iman dementsprechend, wenn wir das als Teil des Iman betrachten, mal steigen und mal sinken. Auf der anderen Seite haben manche gesagt, dass der Iman eben nicht aus den Taten noch zusätzlich besteht. Manche haben zum Beispiel gesagt, der Iman ist nur was, woran man glaubt, im Herzen. Andere haben gesagt, es ist, was man glaubt im Herzen, was man ausspricht. Ja, haben die Taten dann weggelassen. Insofern, diese Meinungsverschiedenheit hat es gegeben in der Geschichte. Und aber es geht hier darum, welches große Unheil ergibt sich dadurch. Und daraus gibt sich kein wesentliches Unheil. Sie sind sich nämlich darüber einig, dass wenn Allah und sein Gesandter jemanden als etwa eine Sache als Kufr bezeichnet hat, dann bezeichnen wir sie ebenfalls als Kufr. Nur, wenn wir diese Unterscheidung machen zwischen großen Kufr und kleinen Kufr, dann bezeichnen wir eben den kleinen Kufr als Kufrun Amali. Das heißt also, Beispiel, das Urteilen gemäß was Allah nicht herabgesandt hat. Diese Sache, wenn wir sie als kleinen Kufr bezeichnen, dann sagen wir, es ist nicht ein Kufr im Herzen, weil er leugnet nichts, sondern es ist ein Kufr der Handlung. Und die andere Ansicht würde dann das nicht als kleinen Kufr bezeichnen, weil sie ja für sie gibt es ja nur den vollkommenen Iman, dann würden sie diesen Kufr im Hadith oder in der Ayah als Kufr im übertragenen Sinne bezeichnen. Das heißt, ein Kufr im Sinne, dass wenn man sagt, diese Tat ist Kufr, dann meinen sie damit, diese Tat ist eine Tat der Kafirun. Genauso wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, Allah wird euren Iman nicht verloren gehen lassen. Damit ist ja das Salah gemeint, dass die Sahaba radiallahu anhu in Richtung Jerusalem verrichtet haben. Und sie sagen, Allah hat das als Iman bezeichnet, weil das Salah ein Beweis für den Iman ist. Ja, weil das Salah ein Beweis für den Iman ist oder weil das Salah Voraussetzung für den Iman ist, je nachdem, wie man das sieht. Und die meisten sagen, woran wir auch fest glauben, ist, dass eben Allah Azza wa Jalla das Salah als Iman bezeichnet hat, weil es eben Iman ist. Punkt. Und weil wir eben davon überzeugt sind, dass unser religiöses Verständnis von Glauben nicht nur das ist, was im Herzen ist, sondern auch das, was man sagt und was man tut. Das heißt, dieser Iman besteht aus zwei oder drei Teile, je nachdem, wie man das einteilt. Aber die Taten sind eben Teil des Iman. Ein Beispiel dafür, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht immer an die offensichtliche Bedeutung hält, dass es eben darauf ankommt, was auch andere Texte sagen, ist eben dieses Beispiel Al-Hukm Bighayri Ma Anzalallah, sagt der Imam Ibn Abd al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Er sagte wortwörtlich, wenn man glaubt, dass das, was Allah herabgesandt hat, nicht verpflichtend ist, oder dass man die Wahl hat, das heißt entweder im Urteil danach oder im Urteil nach dem anderen Gesetz, oder wenn man sich darüber lustig macht, während man weiß, dass das von Allah ist, dann ist das eine große Form des Unglaubens. Wer allerdings davon überzeugt ist, dass man sich an das halten muss, was Allah herabgesandt hat, und auch weiß, dass in diesem konkreten Fall Allah so und so geurteilt hat, aber trotzdem anders geurteilt hat, diese Person verdient es, bestraft zu werden, ist ein Sünder und wird entweder im übertragenen Sinne als Kafir bezeichnet, nach der einen Definition, oder man würde ihn als Kafir im Sinne des kleinen Kufr bezeichnen. Und die dritte Falle, sagt er, und sollte er nicht wissen, was Allah Azza wa Jal geurteilt hat, sich aber höchste Mühe gegeben haben, herauszufinden, was Allahs Urteil ist, und dann aber falsch liegen, dann ist, hat er einen Fehler begangen, sein Fehler wird ihm vergeben und Allah belohnt ihn für seinen Ijtihad. Und das ist ja auch Teil der Ayah normalerweise. Und das ist der entscheidende Punkt. Also Allah subhanahu wa ta'ala, nochmal zur Verdeutlichung, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer nicht urteilt nach dem, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Das ist eine Aussage, eine allgemeine Aussage. Die Frage, wenn jemand falsch geurteilt hat, sich aber Mühe gegeben hat, das Urteil Allahs herauszufinden und dann leider falsch daneben gegriffen hat, ja, falsch lag in seiner Entscheidung, weil er das Urteil falsch verstanden hat, fällt sein Fall unter die allgemeine Aussage der Ayah? Antwort lautet ja. Weil es heißt, wer nicht waltet, und er hat nicht nach ihm gewaltet. Okay? Das heißt, fällt unter die allgemeine Aussage aus. Aber kommt jemand auf die Idee, ihn als ungläubige Menschen zu bezeichnen? Die vernünftigen Menschen nicht. Deswegen haben wir ein Beispiel dafür, dass man sich nicht bei dieser Ayah bedingungslos an die offensichtliche Bedeutung der Ayah halten darf. Ein einfaches Beispiel, damit enden wir inshallah ta'ala, aus der Geschichte. Wir sagen, haben das auch eingangs gesagt, wer leugnet, dass Khamr haram ist, wer leugnet, dass Alkohol und Wein verboten ist, ist ungläubig. Okay, es gab manche Sahaba, die das geleugnet haben. Es gab manche Sahaba, die das geleugnet haben und die gesagt haben, Khamr ist halal. Kennt ihr das? Ja, und das hat sich abgespielt zur Zeit von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Das heißt also mindestens 2 Jahre nach dem Tode des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Also könnte man sagen, haben doch Zeit gehabt, sich zu informieren. Ja. Auf jeden Fall, das war nicht der Punkt, sondern es gibt eine Ayah in Surat Al-Ma'idah, die man missverstehen kann. Okay, es gibt eine Ayah in Surat Al-Ma'idah, das ist die Ayah 63, die man missversteht, könnt ihr immer nachschauen, wir kürzen diese Stelle ab, aber diese manche Sahaba, unter ihnen Qudama ibn Mad'un, radiallahu anhu, und der war sogar bei der Schlacht von Badr dabei, oder lang zufrieden sein, er und andere waren der Meinung, dass aufgrund dieser Ayah das Khamr halal ist. Also istihlal. Deswegen sage ich noch einmal, und deswegen hat dann Umar al-Khattab und Ali ibn Abi Talib, die haben sich dann zusammengetan mit anderen Sahaba und überlegt, was machen wir jetzt mit denen? Weil die leugnen etwas, was im Koran Karim steht. Und sie haben eben, diese Unterscheidung gemacht. Sie haben sie erstmal zur Rede gestellt und das ist der erste Punkt. Und deswegen darf man nicht jemanden verurteilen, ohne dass man weiß, dass er auch wirklich die Wahrheit kennt und dass man ihm auch die Wahrheit erklärt hat. Und sie haben dann eben wie heißt es, sie nicht sofort verurteilt. Und haben eben gesagt, dass wenn sie das zurücknehmen, dann werden wir sie für den Alkohol, für das Alkoholtrinken zwar verurteilen, aber nicht dafür das Leugnen, nicht für das Leugnen des Gesetzes. Das heißt, sie haben sie entschuldigt. Sie haben sie für diesen Fehler, das war ja, wenn du willst, sagst du Unwissenheit, aber es ist natürlich jeder Fehler ist eine Form von Unwissenheit, aber für ihren Fehler, für ihr falsches Verständnis der Aya im Koran al-Karim, wurden sie entschuldigt. Und das zeigt wieder noch einmal, und diesen Punkt, den vergessen wir vielleicht sehr wieder schnell, aber nochmal daran erinnern, allgemeine Aussagen, wer nicht glaubt, dass Alkohol verboten ist, ist ungläubig. Diese allgemeine Aussage muss nicht in der Realität auf die Person zutreffen, die das dann tatsächlich gemacht hat. Weil das haben wir hier, das Beispiel. Wir haben das Beispiel hier von einem Sahabi, der das und andere, die es geleugnet haben. Trotzdem wurden sie nicht als Ungläubige bezeichnet. Machen wir an dieser Stelle Stopp. Wallahu tabaraka. Und der letzte Satz machen wir nicht jetzt extra noch erklären, aber das wäre das Gegenteilige. Wir sagen nicht, den Gläubigen schadet eine erworbene Sünde nicht. Wenn wir den Satz umdrehen, wir sagen, den Gläubigen schadet eine erworbene Sünde. Denn wenn du eine Sünde erwirbst, dann verringert sich dein Glaube und wenn es eine Sünde ist, die einen Abfall vom Glauben darstellt, dann entweicht dein Glaube ganz. Ja. Das ist, woran wir glauben, aber das ergibt sich, denke ich, aus der Erläuterung deutlich. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا